Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Als ich den Roman Die Entstehung der Liebe geschrieben habe, war mir nicht wirklich bewusst, welche große Rolle Corona darin spielt und das Fahrradfahren. Nachdem ich euch letztes Mal vorgelesen habe, wie Jule, die Heldin, Jean aus Paris trifft, der so ganz anders ist, als sein Name verspricht, geht es jetzt weiter damit, dass sie ihre Wohnung renoviert, nachdem die Familienphase beendet ist und die Kinder ausgezogen sind. Der August bringt eine fast tropische Hitze nach Berlin. Dem Maler läuft der Schweiß über das Gesicht, als er in seinem kleinen Lieferwagen vor Jules Wohnung einparkt. Er heißt jetzt nicht mehr José, sondern Team José. Der Name steht auf dem Lieferwagen. Seit er ein Team ist, ist er noch runder geworden. Seine Rundlichkeit ist eine Wohltat in einer Welt, die sich vor Effizienzorientierung zerfrisst. Die Latzhose spannt über seinem Bauch, sein Gesicht strahlt, als er den Raum begutachtet, der gestrichen werden soll. Wenn Jule ihn malen würde, wäre er eine saftige Orange in einem Knäckebrotregal. Um den richtigen Farbton zu mischen, lässt er sich die hellgraue Wand in dem ehemaligen Zimmer von Felix zeigen. Das ist kein Problem, strahlt er, das kriege ich hin. Seine mediterrane Zuversicht beruhigt Jule, obwohl sie ihn bereits gut genug kennt, um zu wissen, dass Zeitmanagement nicht so sein Ding ist. In ihre eigene Zeitplanung hat sie hinreichend Puffer eingebaut, um die diversen Planänderungen zu berücksichtigen, zu denen es kommen wird, infolge von Ereignissen, die José nicht steuern kann, wie zum Beispiel seinen neuen Lieferwagen, der genau an dem Tag streikt, als er zu Jule aufbrechen will, um ihren Kleiderschrank von einem in das andere Zimmer zu transportieren. Wer je einen Pax-Kleiderschrank von IKEA transportiert hat, weiß, wovon die Rede ist. Dieser Schrank ist wie ein Fels. Selbst organisierte Umzüge übersteht er eher selten unbeschadet. Der Markt für Secondhand-Pax-Schränke ist daher groß, die Preise sind niedrig. Jeder, der einen solchen Schrank loswerden will, ist froh, wenn ihn jemand abtransportiert. Dieser Schrank steht in dem Zimmer, das renoviert werden soll, während José im 5-Minuten-Takt ausführliche Sprachnachrichten über den Zustand seines Lieferwagens sendet, der mit einem Motorschaden in die Werkstatt muss. Als Beweismaterial sendet er Fotos. Jule ist froh über ihren Plan B und informiert ihren Sohn. Felix sagt zu, sich mit seinem Freund um den Transport des Schranks zu kümmern, sodass Jule dem Maler schreiben kann, drücke die Daumen für den Lieferwagen. Danke, dass ihr so hilfsbereit seid. Eigentlich sollte ja der Maler. Kein Ding, Mama, sagt Felix. Ich habe es dir ja angeboten. Überraschend professionell nimmt er den breiten Schrank auseinander und als die beiden jungen Männer die schweren Möbelstücke geschickt durch ihre Wohnung tragen, staunt Jule, dass Felix nicht mehr der kleine Junge ist, der er war. Als Mutter muss man aufpassen, nicht mental in einer Zeit stecken zu bleiben, als die Kinder noch abhängig waren. Felix ist ein Mann geworden, in dem sie manches von sich wiedererkennt. Vieles aber überrascht sie auch. Der Maler erschrickt, als sie ihm ein Foto des freigeräumten Zimmers schickt und entdeckt die ungestrichenen Fußleisten. »Ich kann sie streichen«, bietet er an, »als Ausgleich für den Schrank.« Jule frohlockt, weil sie dank der Hilfe von Felix ein Add-on in Form gestrichener Fußleisten erhält. Als habe er Angst, sie könne es sich anders überlegen, kommt der Maler noch am selben Abend mit einem Farbeimer vorbei. Er will vermeiden, dass sie den vereinbarten Preis senkt, weil der Schrank nicht mehr transportiert werden muss. Jule denkt nicht daran, den Preis zu senken. Maler José ist preiswert genug und hat obendrein einigen Unterhaltungswert. Mit dem Pinsel in der Hand baut er sich vor ihr auf und fragt mit verschmitztem Lächeln, »Raten Sie, woher ich komme?« Also, woher mein Vater kommt. »Meine Mutter ist Deutsche, aber mein Vater nicht.« »Was denken Sie? Sie werden es nicht erraten. Und wenn doch, dann müssen Sie nichts bezahlen, dann streiche ich umsonst.« »Sie werden ganz sicher nicht umsonst streichen«, lacht Jule und überlegt, woher José kommen könnte. Sein Name klingt nach Spanien oder Südamerika, aber diese Route ist sicher falsch, so wie er fragt. Ein arabisches Land, fragt sie. Falsch, strahlt er. Türkei? Noch falscher. Ich habe keine Idee, sagt Jule. Indien, strahlt Rossi. Mein Vater ist Inder. Da wären Sie nie drauf gekommen, oder? Niemand kommt darauf. Ich habe eine sehr interessante Lebensgeschichte. Eine Kundin von mir ist Schriftstellerin. Sie meinte, ich soll meine Geschichte unbedingt aufschreiben. Und, haben Sie es getan, fragt Jule. Ein Schatten legt sich auf Rossis gerade noch fröhliches Gesicht. Ich arbeite zu viel. Ich arbeite die ganze Zeit. Aber jetzt mache ich Urlaub. Wenn ich bei Ihnen fertig bin, fahre ich mit meinem Jungen los. Meine Ex macht mir sonst die Hölle heiß. Sie schimpft, weil ich so wenig Zeit habe. Ich musste ihr versprechen, dass ich 2 Wochen Urlaub mache. Wir nehmen meinen Lieferbus, ich besorge 2 Matratzen und dann geht es los. Ich weiß nur nicht, wohin. Wohin soll ich mit ihm fahren? Was denken Sie? Sie haben doch auch Kinder und wissen bestimmt, wo es schön ist in Deutschland. Er ist 15 und wird wohl nicht mehr lange mit seinem alten Vater Urlaub machen. Und dann ist er da. Der heißeste Tag des Jahres. Es ist so heiß, dass man schon schwitzt, wenn man gerade geduscht hat. Man sollte den Tag am Wasser verbringen. Die Strände an den Berliner Seen und die Freibäder sind voll, trotz Corona-Abstandsregeln. Jule ist mit Lilly auf dem Winterfeldmarkt verabredet und anschließend mit ihrem potenziellen Corona-Tanzpartner. Ihrem Vorschlag, sich samstags zu treffen, hat er sofort zugestimmt und seine Idee, sich im Parkcafé am Fährberliner Platz zu verabreden, passt super dazu. Die Puzzleteile ihrer Wochenendgestaltung fügen sich mühelos ineinander ohne Widerstand, so muss das sein. Jule zieht ihr luftigstes Sommerkleid an, dazu einen neuen BH, dessen aufgefächerte Spitze sich dekorativ auf ihrem Rücken ausbreitet. Für das Tanzen packt sie Tangoschuhe und ein zweites Kleid ein. Lilly wartet schon an der Kirche, als Jule ankommt, neben einem Händler, der Klangschalen anpreist. Mit schräg gelegtem Kopf und amüsiertem Blick sieht sie ihrer Mutter entgegen, die ihr beigebracht hat, pünktlich zu sein. Jule fühlt dieselbe Verliebtheit in ihre Tochter wie am Tag, als sie zur Welt kam. Sie kann sich nicht an ihr satt sehen, an ihr satt hören. Diese Liebe wird nicht weniger, weil bestimmte Phasen anstrengend sind, sondern sie ist wie das Meer. Zuverlässig da, mit gelegentlichen Turbulenzen. Sie umarmen sich und schlendern dann über einen der schönsten Märkte in Berlin, voller frischer Blumen, Obst, Gemüse. Sie atmen die Düfte kulinarischer Versuchungen, bewundern Schmuck. Seit ein paar Wochen treffen sie sich immer samstags um 11, ein Mutter-Tochter-Ritual, das Lilly sich gewünscht hat und Jule genießt. Es sind deutlich weniger Menschen als vor Corona unterwegs, noch besteht keine Maskenpflicht im Freien. Viele Händler bieten selbstgeschneiderten Mund-Nasen-Schutz an. Jule und Lilly kaufen frisches Brot, Obst, Pflanzen für den Balkon und schließlich auch ein paar Gesichtsmasken aus einem Stoff, der sich weich anfühlt und angenehm auf der Haut ist. »Ich will mich nicht an diese Dinger gewöhnen«, sagt Jule. Bei uns hängt ein ganzes Set neben der Tür. »Konstantin hat extra einen Haken befestigt«, antwortet Lilly. Jule spürt einen kleinen, eifersüchtigen Blitz in ihrem Herzen, in dem Lilly noch immer ihr Baby ist. Dieses Baby wohnt jetzt mit einem Mann zusammen, den sie als ihre Mutter kaum kennt. Nachdem sie eine Weile geschlendert sind, trinken sie im angrenzenden Park auf einem Mäuerchen sitzend einen Kaffee, essen warme portugiesische Pastel de Nata mit Puderzucker bestäubt. Lilly erzählt von ihrem Studium, ihrem Job, von selbstgebackenem Brot und einem Kleiderschrank, den sie mit Konstantin baut. Sie spricht über Rassismus, Diversity und die Unfähigkeit ihrer Chefin zu delegieren. Und Jule lässt sie erzählen, was sie erzählen möchte und schweigen, worüber sie schweigen will. Oder zumindest kommt es ihr so vor, als täte sie das. Schließlich fasst sie sich ein Herz und spricht das Thema an, das sie belastet. Letzte Woche habe ich mich mit Felix hier getroffen, sagt sie. Und ihr Herz klopft im Gefühl, ein Tabu zu verletzen. Es gibt einen Streit zwischen den beiden Geschwistern, den sie zunächst nicht ernst genommen hat, weil sie ihn nicht versteht und davon ausging, die beiden würden sich rasch wieder vertragen. Sie haben sich immer rasch wieder vertragen. Doch dieses Mal ist es anders, sodass Jule sich zu fragen beginnt, warum Lilly so gar nicht einlenken will. Was hat Felix getan? Oder hat nicht er, sondern sie etwas falsch gemacht als Mutter? Hat sie Felix zu viel durchgehen lassen und dabei übersehen, wie es Lilly ging? Hat sie unter ihrem Bruder gelitten? Oder war es umgekehrt und sie hat übersehen, wie schlecht es Felix ging? Hat er seinen Frust an Lilly ausgelassen? Aufrecht und wunderschön sitzt die Tochter neben ihr, zerbrechlich und ernst. Ihr Auszug liegt fast ein Jahr zurück und noch immer ist Jules Herz wund. Sie vermisst Lilly jeden Tag, jede Sekunde und versucht sich damit zu trösten, dass es ihr gut geht. Wenn sie sich sehen, wirkt Lilly bemüht, genau das zu demonstrieren, doch Jule weiß, wie tapfer sie ist und sie ist sich nicht sicher, ob es ihrer Tochter wirklich gut geht. Seit ihrem Auszug macht Lilly eine Therapie, über die sie nicht spricht, wie sie auch nicht darüber spricht, warum sie den Kontakt zu ihrem Bruder abgebrochen hat. Jule ist beunruhigt. Für sie gehören Felix und Lilly unverbrüchlich zusammen. Dass ihre Kinder im Streit leben, kommt ihr vor, als habe sie versagt. Was für eine Mutter ist sie, die es nicht schafft, zwischen ihren Kindern zu vermitteln? Lilly schweigt. Ihr Gesicht wirkt verletzt und verschlossen. Jule fragt sehr direkt, was vorgefallen sei zwischen Felix und ihr. Darüber möchte ich nicht sprechen, antwortet Lilly mit zitternder Stimme. Jule sieht sie an und fühlt sich wie betäubt. Wenn Felix denselben Satz sagt, ärgert sie sich. Felix sagt den Satz reichlich oft und Jule erklärt ihm dann, was sie davon hält, ohne den Eindruck zu haben, dass ihn das besonders interessiert. Ich wünsche mir, dass ihr euch vertragt, sagt Jule und auch ihre Stimme zittert. Ihre Familie kommt ihr vor wie ein Mobile, das an einem dünnen Faden hängt, der gerade zerreißt. Ihr könntet einander so viel geben, Felix und du, ihr könntet euch ergänzen in eurer Verschiedenheit. Ihre Stimme klingt unecht, als werbe sie für etwas, wofür man nicht werben sollte. Kinder werden durch Zufall in eine Familie geboren, doch wenn sie erwachsen sind, treffen sie eigene Entscheidungen. In wessen Hand liegt es, ob sie sich vertragen? Ich habe mich immer für Felix verantwortlich gefühlt, sagt Lilly in einem Ton, der in Jules Ohren vorwurfsvoll klingt. Sie fühlt sich schuldig, Lilly in ihrer Kindheit über Gebühr belastet zu haben und schaut weg, um sich zu sammeln. Vor dem Zaun, der den Park vom Markt abtrennt, hat sich eine Gruppe von Menschen versammelt, die Faschingshüte tragen. Jule sehnt sich nach Unbeschwertheit. Sie will verstehen, was Lilly sagen will, will hören, was unter dem Vorwurf liegt als Bedürfnis. Doch sie hört es nicht. Sie hört nur das Rauschen ihrer eigenen Schuldgefühle. Vielleicht will Lilly ihr keinen Vorwurf machen. Jule kann nicht hören, was sie will. Sie hört ihre eigene Tochter nicht. Wie kann das sein? Alles klar, Mama? Fragt Lilly in einem Ton, der besorgt klingt. Jule wünscht sich, sagen zu können, was sie bewegt. Doch ihre Seele hat sich verkrümelt und liegt irgendwo in ihrem Inneren versteckt, zusammengerollt wie ein schuldbewusster Hund. Und darüber ist eine Betonplatte aus Panik. Sie hat Angst, dass ihre Familie zerbricht. Diese Familie, die ihr mehr als alles andere bedeutet. Ihre Kinder sind ihre Familie. Sie müssen sich vertragen. Müssen sie? Wieso müssen sie das? Dürfen sie sich nicht streiten? Gehört Streit nicht zu einer Familie dazu? Ich möchte einfach, dass du euch eine Chance gibst, versucht Jule, die Betonmauer ihrer Angst zu durchbrechen. Redet miteinander. Reden hilft. Das entscheide ich selbst, antwortet Lilly. Ich bin noch nicht so weit. Ich brauche Zeit. Bitte respektiere das. In diesem Moment siegt in Jule die Angst. Was hat Felix dir getan? Lass mich dich verstehen. Sprecht miteinander. Felix war jahrelang in keiner einfachen Situation. Merkst du es, Mama? Immer verteidigst du ihn. Jule fühlt sich angegriffen und fängt an, um etwas zu kämpfen, das mit Lilly nichts zu tun hat. Das Gespräch spult sich ab, als habe jemand das Drehbuch geschrieben, der sie beide nur flüchtig kennt. Es fällt ihr schwer, ruhig zu bleiben. Ich wünsche mir, dass du auch die andere Seite siehst, Lilly, und über deinen Schatten springst. Es verletzt sie, dass Lilly sich ihrem Harmoniewunsch widersetzt. Als sie das merkt, versucht sie, diesen Wunsch loszulassen. Sie versucht, ihre Seele wieder zu spüren, die weiß, dass ihre Kinder sich lieben. Wieso bin eigentlich ich für alle die Böse? Ruft Lilly empört. Wer sind alle? Fragt Jule. Alle sagen, ich soll auf Felix zugehen, aber warum? Warum ich? Warum denken alle, ich sei böse? Ich denke das nicht, erklärt Jule. Ich denke, wer den Kontakt zu jemandem abbricht, den er liebt, ist sehr verletzt. Plötzlich sieht Lilly zufrieden aus. Fühlt sie sich verstanden? Jule wünscht sich das, obwohl sie immer noch nicht versteht, was ihre Tochter so wütend sein lässt, dass sie den Kontakt zu Felix eingestellt hat. Ich liebe dich so, wie du bist, Lilly. Und wie du werden willst, erklärt Jule. Denk bitte nicht, du seist allein. Egal, was passiert ist oder wie es dir geht, ich möchte für dich da sein dürfen. Dein Bruder möchte auch für dich da sein dürfen. Dann fängt sie an, Lilly einen Vortrag zu halten über die Position ihres Bruders in der Familie und die Herausforderung, vor der sie als Mutter stand, alleinerziehend, ohne Unterstützung durch den Vater und was das für Felix bedeutet hat, der keine positive Vaterfigur hatte, an der er sich hätte orientieren können. Und während sie redet, spürt sie, dass sie an ihrer Tochter vorbeiredet. Wieso zieht sie auch noch ihren Vater mit rein? Lilly sieht nicht aus, als ob ihr das, was Jule erzählt, etwas nützt. Ihr Gesicht nimmt einen schmerzlich zugeknöpften Ausdruck an. Sie trinkt den letzten Schluck ihres Kaffees und sagt das einzig Vernünftige. Du bist meine Mama und ich habe dich sehr lieb, aber respektiere bitte, dass ich nicht weiter mit dir darüber sprechen möchte. Aber ich möchte mit dir darüber sprechen, ruft Jule verzweifelt. Sie hat das Gefühl, im Besitz eines Wissensschatzes zu sein, den sie unbedingt mit Lilly teilen muss, um ihrer Verantwortung für die Beziehung zwischen ihren Kindern gerecht zu werden, die ihr vorkommen, als säßen sie noch immer im Sandkasten und stritten um Förmchen. Dabei streiten sie um etwas anderes, das sie offenbar nicht versteht und auch nicht verstehen muss. Was sie verstehen muss, ist, dass der Unfrieden zwischen ihren Kindern ihr Angst macht, weil sie fürchtet, dass er nie wieder endet. Sie redet auf Lilly ein, um nicht schuld zu sein, sondern alles dafür getan zu haben, dass sie sich mit ihrem Bruder verträgt. Sie müssen sich vertragen, auf der Stelle, sofort. Die Dauer ihres Konflikts macht Jule Angst. Er löst etwas in ihr aus, das sie in Panik versetzt. Der Espresso tut sein Übriges, um eine Hitzewelle in ihr zu entfachen. Der Schweiß läuft an ihrem ganzen Körper hinab. Ihr Make-up verläuft ebenfalls. Es fehlt nicht viel, dass auch ihre Augen überlaufen. Als sie den Impuls spürt zu weinen, atmet sie tief durch. Sie will jetzt nicht weinen, nicht vor Lilly, und beschließt, nicht weiter darauf zu bestehen, mit ihr zu reden. Zu einem Gespräch gehören zwei. Lilly will nicht. So einfach ist das, wenn auch schwer zu ertragen. Nimmt Jule ernsthaft an, Lilly und Felix würden sich nie wieder vertragen? Hat sie so wenig Vertrauen in ihre eigenen Kinder? Versucht sie deshalb, ihr Verhältnis zu kontrollieren? Wie spät ist es? Jule sieht auf die Uhr. Wie gut, dass sie noch eine Verabredung hat. Die Verabredung rettet sie vor den Gefühlen, in die sie versinken würde, wenn sie jetzt allein sein müsste. Etwas in ihr will, dass Lilly ihr Baby bleibt. Etwas in ihr ruft, du bist die Jüngste, die Letztgeborene und darfst nicht auch noch gehen. Als sie Lilly ansieht, spürt sie, wie schwer es für sie sein muss, sich von ihrer Mutter zu distanzieren. Es kostet sie viel Kraft, um sich abzunabeln. Als junge Frau hat sie jedes Recht, erwachsen zu werden und sich von ihrer Mutter zu lösen, egal ob diese alleinerziehend war und wenig Unterstützung bekam. Jule schämt sich für ihr Verhalten. Es tut mir leid, Lilly, ich wollte dich nicht verletzen. Es verletzt mich aber, wenn du schlecht über meinen Vater sprichst. Er ist mein Vater, egal wie euer Verhältnis war. Ich weiß, Lilly, es tut mir leid. Und ich habe auch keine Lust, dir zu erklären, warum ich mit Felix im Moment nichts zu tun haben will. Jule spürt die Sonne auf ihrem Rücken, wo die Spitze ihres BHs sie daran erinnert, dass es noch ein anderes Leben neben diesem hier gibt, in dem sie sich nicht wie eine komplette Versagerin fühlt, die alles falsch macht, was man nur falsch machen kann. Und das, obwohl sie einen Ratgeber zum Thema Trennungsmütter geschrieben hat. Natürlich darf sie den Vater ihrer Kinder nicht schlecht machen. Und natürlich fühlt sich das für Lilly so an. Warum tut sie das? Sie wäre gern eine souveränere Mutter, die stolz auf ihre erwachsene Tochter ist, doch es fällt ihr schwer, Lilly loszulassen. Als sie das merkt, bekommt sie Mitgefühl mit sich selbst. Der Abnabelungsprozess ihrer Tochter betrifft auch sie als Mutter. Etwas in ihr will Lilly nicht loslassen. Nur darum geht es. Der Wunsch, ein Kind festzuhalten, ist legitim. Ich wünsche mir einfach, dass ihr euch vertragt und wollte versuchen, zwischen euch zu vermitteln, versucht sie zu erklären. Das weiß ich, Mama, sagt Lilly, und in ihrem Blick liegt eine Zärtlichkeit, die Jule berührt. Du bist die Mutter, du musst das wollen. Jule ist überrascht. Du verstehst das, fragt sie. Aber ja, antwortet Lilly, ich kann dir deinen Wunsch nur gerade nicht erfüllen. Jule lächelt und denkt, so habe ich sie erzogen. Sie ist noch immer mein Kind, wenn auch nicht mehr mein Baby. Ich wollte immer, dass sie unabhängig und frei wird in ihrem Denken, ihrem Fühlen. Sie wird ihre Angelegenheiten auch ohne mich regeln. Ich kann ihr vertrauen. Ich habe mich wie eine Idiotin benommen, sagt Jule. Tut mir leid. Schon okay, lächelt Lilly. Ich komme damit klar. Als sie sich verabschieden, nimmt Jule das irritierende Gefühl mit, in der Beziehung zu ihren Töchtern Dinge wiederholt zu haben, die sie partout vermeiden wollte. Wie ihre Mutter hat sie sie überfordert, indem sie ihren Vater schlecht gemacht hat. Sie hat sie als Partnerersatz missbraucht, hat sie mit eigenen Problemen belastet. Als sie das denkt, tritt sie so kräftig in die Pedale, wie sie kann. Sie möchte raus aus dieser Schuld, die ihr unverzeihlich vorkommt. Die eigenen Kinder emotional zu missbrauchen, ist das Letzte. Hat sie das wirklich getan? Und wenn ja, wie soll sie damit umgehen? Die Frage ist nicht nur, ob ihre Töchter ihr vergeben können, sondern ob sie selbst sich diese Schuld jemals verzeiht. Das Fahrradfahren tut ihr gut. Sie spürt die Energie ihres Körpers, die unbarmherzige Hitze der Sonne und die angenehme Kühle des Fahrtwinds auf ihrer Haut. Soweit die Begegnung zwischen Jule und ihrer Tochter auf dem Markt. Und das nächste Mal lese ich euch vor, wie Jule Dirk kennenlernt. Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch. Eure Lea.